Die Saison ist vorbei. Tottenham bleibt Erstligist. Wir machen jetzt eine interessante Saison-Rückschau. Wir sind hier versammelt. Janis ist dabei, Max ist dabei. Eine wirklich sehr, 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 sehr turbulente Spielzeit geht zu Ende. Ich glaube, ich spreche für uns drei, wenn ich sage, endlich ist diese Scheiße so rum und man kann damit endlich abschließen. Oder?
Ja, der Blick geht auf jeden Fall nach vorne. Wir werden heute nochmal über die Saison sprechen, aber ich bin auf jeden Fall auch froh, dass wir das jetzt hiernach, nach heute endgültig abschließen können.
Das war wirklich eine maximal beschissene Saison von vorne bis hinten. Und ich muss wirklich sagen, Fußball hat lange nicht mehr so wenig Spaß gemacht. Und
ich habe einfach gar keinen Spaß mehr an Fußball. Also ich habe wirklich ab Januar oder so, ich habe nur die beiden Bayern-Spiele gegen PSG geguckt, außerhalb von, also Non-Tottenham-Spiele. Also vielleicht noch irgendwie ein, zwei oder so, an die ich mich gerade nicht erinnere. Aber diese Tottenham-Saison hat mir wirklich jeglichen Spaß an Fußball genommen. Und das ist halt irgendwie so geil, weil jetzt geht man in diesen Sommer rein. Also stellt euch mal vor, man wäre jetzt abgestiegen. Und dann hätte ich auch gar kein, hätte ich zumindest gar keine Lust auf die WM. So könnte ich halt, kann ich halt sagen, jo, so ist, kann die sorgenfrei gucken. Also zumindest halt hab nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, dass da Idioten in noch London dafür verantwortlich sind, dass man danach Championship spielt.
Ja, das ist so übergeschwappt von Tottenham auf den allgemein auf den Fußball, das stimmt. Das hatte ich auch ein bisschen. Also, ich mache wirklich, was macht man nochmal, wenn man drei Kreuze, dass die Saison vorbei ist? Und es kann ja eigentlich im Grunde, es kann ja, also ich, potenziell geht es schlimmer, aber eigentlich kann es ja nur besser werden. Und jetzt auch, ja, gerade auch mit dem, ich weiß nicht, also, wollen wir, aber können wir auch am Ende drüber reden, über den aktuellen, den neuesten Meister in der Liga. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, also wir können kurz Arsenal anreißen. Mir ist die Meisterschaft scheißegal. Mit der hatte ich mich auch schon Ende letzten Jahres irgendwie abgefunden. Es ist einfach nur gut, dass sie nicht die Champions League gewonnen hätten, weil das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Ich konnte und wollte das Spiel nicht gucken. So, Hate-Watchen macht mir erstaunlich wenig Spaß aktuell. Ich gucke dann irgendwie so nach 10 Minuten rein, führen die schon 1-0. Dachte ich, oh nein, jetzt mauern die 90 Minuten durch. Und wirklich, dann habe ich irgendwann einen Ticker angemacht, 1-1 Dembélé. Und ich habe wirklich, wirklich Jubelschrei aus mir rausgelassen. Und dann war es so. Also ich habe das, wie gesagt, gar nicht zum Spiel gesehen. Danach halt nur die Highlights. Die habe ich mir wirklich mit großer Liebe, habe ich mir die gegönnt. Und die Tatsache, dass Eze verschießt, let it all work out. Und wirklich Gabriel, der also Top 10 unsympathischste Fußballer weltweit, Diving Kant, so who the fuck cares.
Hey, jetzt sind unsere Werbeeinnahmen kaputt.
Nein. Ja, sorry. das hat wirklich, das war richtig, richtig schön. Und das auch auf Schiedsrichterseite endlich mal nicht alles für Arsenal lief. Und dass die jetzt im Nachhinein rumheulen, das ist so schön.
Ich habe auch die erste Halbzeit auf der Autobahn verbracht und bin dann zur zweiten Halbzeit bei Freunden, die in einer relativ großen Gruppe geguckt haben, dazu gestoßen. Und das Spiel war wirklich so kacke, dass all diese Leute, die eigentlich nichts mit Tottenham oder Arsenal zu tun haben, so gehofft haben, dass Arsenal verliert. Es hat auch dazu geführt, dass wir, als in der Verlängerung irgendwann unsere Essensbestellung ankam, wir uns dazu entschieden haben, in den Garten zu gehen und einfach zu essen und das Spiel zu ignorieren, weil das war schon 120 Minuten richtige Qual, sich das anzugucken.
Ja, ich saß in der Kneipe und hab's mir nicht angeguckt. Und es war aber witzig, weil das war so ein Nebenraum in der Kneipe. Und irgendwann drehe ich mich so um und denke, warum ist da eigentlich so eine Totenstille? Es war wirklich, also, es hat niemand, es saßen alle, haben auf den Fernseher geguckt und waren in so einem tranceähnlichen Zustand. Und es, also, da habe ich mir gedacht, oh Gott, das muss ja wirklich richtig langweilig sein.
So, ich meine, das ist in Finalspielen ja häufig so, dass die einfach eigentlich nie so richtig aufregend und spannend sind. Wenn dann halt aber die Arsenal früh in Führung geht und die halt, das war halt klar, die mauern bis zum Ende durch, die werden gar kein Interesse mehr haben, irgendwas mehr beizumachen. Das hat die ja wohl hinten raus auch einfach gekillt. Weil irgendwann kommt dann halt ein Fehler wie der von Mosquera. By the way, Glück gehabt, dass er da nicht gelb-rot zieht. Also, bin auch recht froh, dieses Spiel nicht geguckt zu haben, weil das hätte mich auch schon auch recht wahnsinnig gemacht. Und dann und ich habe ja einen Softspot für Barcola, den hätte ich nach dem Spiel, glaube ich, auch verloren. Der hätte das Ding einfach vorher längst entscheiden müssen. Ja, aber wenigstens
Ja.
geht man damit raus, dass die nicht auch noch Champions League-Sieger geworden wären, weil das hätte mich wirklich gewurmt.
Ja, ich
Wie
glaube.
gesagt, Meisterschaft ist mir irgendwie egal. Es war klar, dass die irgendwie irgendwann mal
Irgendwann ist
gewinnen.
es mal soweit, ja. Das stimmt.
Ja, aber Champions League ist halt ein ganz anderes Niveau.
Ich glaube, das reicht auch für Arsenal. Ja. Achso, nee,
Die
sorry, ich will nicht.
Meisterschafts. Alles gut, alles gut. Die Meisterschaftsparade. Dann einen Tag nach dem verlorenen Finale zu haben, ist auch echt scheiße, ne? Das hatten wir letzte Saison mit Bielefeld auch. Das war wirklich direkt der Tag nach dem DFB-Pokalfinale. Die Aufstiegs-Meisterschaftsparade-Feier am Rathausplatz und so. Und alle waren noch voll K.O., weil die den ganzen Tag aus Berlin zurückgefahren sind. Man hat den Spielern angemerkt, dass sie noch so ein bisschen so tun, als hätten die Spaß, aber eigentlich auch ziemlich genervt vom verlorenen Finale sind und gar keinen Bock haben. Ja, freut mich, dass es Arsenal so ergeht.
Ja, ich
To
glaube.
be fair, ich meine, wann will man sie sonst machen? Kannst sie ja schlecht vor dem Finale machen. Und ich meine, ich kein Plan, wie es damals lief, aber ich bin Bayern 2010 oder so, als sie im Finale standen. Da waren die ja auch DFB-Pokalsieger und so. Ich weiß nicht, haben die danach noch eine Meisterfeier gemacht? Da war die tatsächlich davor, who knows. Aber ich meine, wann willst du sonst machen? Ich hätte jetzt vielleicht nicht den Tag nach dem Spiel gemacht, sondern vielleicht so 2, 3 Tage. Aber die Bilder waren schon toll. Wenn man das so vergleicht mit der Tottenham Parade letztes Jahr, wo alle wirklich ausgelassen gefeiert haben und die stehen da auf ihrem Bus und denken sich, ja, gar nicht mal so geil. Ja. Aber wollen wir damit das Kapitel Arsenal auch wieder zumachen,
Ja,
weil
unbedingt.
das ist irgendwie irrelevant. Tottenham ist nicht abgestiegen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt wie während dieser 2, 2,5, 3 Stunden mit kurz vorm Spiel und im Spiel. Es hat mich wirklich. Ich habe mit Tottenham so viele scheiß Sachen durchgemacht. Ich habe wirklich mit dem Allerschlimmsten gerechnet. Und auch wirklich bis zum Schluss noch. Also als es bei West Ham dann 2-0 stand und klar war, okay, die gewinnen das. Ich habe es eigentlich die ganze Zeit vor mir gesehen. Irgendwie 85. Minute 1-1 und dann irgendwie 96. Minute 2-1 und wir gehen runter.
Ja. Ich habe es leider gar nicht geguckt. Entsprechend war ich auch nicht so nervös. Also ich wäre auch sehr nervös gewesen, wenn ich es geguckt hätte. Ich war dann ganz froh, dass ich es leider aus anderen unschönen Umständen nicht gucken konnte. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, es wäre mir da sehr ähnlich gegangen. Und halt auch so eine wirklich fast ja rein negative Aufregung, ne?
Ja, yeah, ich meine, so, ich war natürlich vorm Euroleague-Finale auch
Ja,
aufgeregt, aber
eben,
was soll
genau.
schon passieren? So, weißt du,
Ja.
im Not schlimm, Worst Case, du gewinnst das Ding nicht. Jetzt war es halt wirklich, das, was du gewinnst, ist einfach keine Scheiße. Und was du verlieren kannst, ist halt einfach 10, 20 Jahre quasi Aufbau des
Aufbau, ja.
Fußballvereins.
Ja, eben, es war halt die potenzielle Downside war sehr groß, der Abstieg. Und auf der anderen Seite, ich meine, es waren ja schon alle erleichtert. So ging es mir, so ging es euch wahrscheinlich auch. Aber im Endeffekt war es ja trotz allem auch, okay, wir sind halt in der Liga geblieben, also.
Ja. Es ist so,
Ja, wohl
ich
das
meine,
Minimum
ich habe das.
eigentlich.
Ja, also ich meine, Leute haben sich dann ja auf Social Media darüber aufgeregt, also nicht Tottenham-Fans, sondern halt, dass die Leute das, also die Spieler das quasi feiern. Ich denke mir so,
Ja, gut.
Alter, die waren irgendwie tief im Schlamm. Also obviously dürfen die jetzt einfach, dadurch, dass diese Last und dieser Druck abgefallen ist, dürfen die sich freuen. Also wirklich wieder die Celebration Police eingeschaltet worden. Fand ich so dumm.
Ich bin auch
Ja.
gewohnt optimistisch reingegangen, aber als dann eben West Ham geführt hat und Everton noch ein bisschen Momentum am Ende hatte, dann war schon ein wenig Anspannung da und bei Abpfiff ist dann wirklich einiges abgefallen. Ich lag auf dem Sofa, ich habe die Bilder eingesogen und genossen, wie wirklich von den Spielern auch einiges abgefallen ist, wie die sich in den Armen lagen. Es ist ein Klassenerhalt, das ist eigentlich nicht der Anspruch, aber es war schon trotzdem sehr schön, das am Ende zu sehen.
Ja, klar. Das will ich auch nicht absprechen. Natürlich ist das schön.
Ist halt so das Maximum, das war halt das Maximum, was du erreichen konntest, jetzt in dem Moment. Und es sah ja wirklich sehr, sehr düster aus. Also ich zwischenzeitlich war ich ja schon klar der Meinung, dass man das einfach nicht schaffen wird, dass man runtergeht und dass man das jetzt noch geturnt hat hinten raus. Das ist eine Leistung. Und wenn man sich mal diese 7 Spiele jetzt anguckt, die Serbi im Amt waren, gegen Sunderland verliert man unglücklich. Also da gehst du ja auch realistisch mit einem Unentschieden im Normalfall raus. Gegen Brighton kriegst du ultra spät diesen dummen Ausgleich. Gegen Wolves gewinnst du, gegen Aston Villa gewinnst du. Gegen Leeds gewinnst du auch, wenn Mathys Tel nicht einen Fallrückzieher zu ihrem eigenen Strafraum machen will. Gegen Chelsea, ja gut, das Spiel darfst du verlieren und dann gewinnst du halt das Letzte. Also das ist ja auch eine sehr, sehr solide Punkteausbeute hinten raus. Und ich habe nicht mehr damit gerechnet. Also ich zwischenzeitlich dachte ich ja schon, so, okay, man wird das schon irgendwie schaffen. Ich glaube, wann haben wir aufgenommen? Nach dem Villa-Spiel oder so?
Ja, würde
Glaube
passen,
ich.
ne? Hm.
Irgendwie. Was nach Leeds? Ne, wir nach Leeds haben wir aufgenommen. Also nach dem Aston Villa-Spiel war ich eigentlich sehr, sehr optimistisch, weil es ja auch eine sehr gute Partie war. Also Aston Villa war auch gottlos scheiße und die haben rotiert, aber da ist halt auch immer dieses Argument, bei denen haben so viele, waren so Spie viele Spieler nicht in der Startelf. Ich denke mir sehr, bei Tottenham fehlt der halbe Kader. So. Das Argument zählt halt auch nur so semi. Dementsprechend wahnsinnig, wahnsinnig viel Erleichterung. Jetzt kann man da endlich mal positiver in die Zukunft blicken. That being said, wir werden jetzt heute nochmal einen Rückblick auf die aktuelle Saison geben. Trotzdem ganz kurz zum Everton-Spiel noch. Es ist wirklich bei aller Kritik, die wir in dieser Saison ja, geäußert haben. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr dankbar für die letzten 7 Spiele von João Palhinha.
Das
Einfach
wollte
nur
ich, darauf wollte ich
diese.
auch, darauf wollte ich euch beide auch nochmal aufmerksam machen. Das wollte ich ansprechen, ja.
2 unendlich wichtige Tore gegen die Wolves und gegen Everton gemacht. Das ist so. Am Ende ist es. Halte ich es immer noch nicht für einen guten Transfer im Kontext, wie er passiert ist. Aber ich werde jetzt auch keinen, werde jetzt hier nicht auf João Palhinha rumhacken. Es gibt so ein paar Spieler im Team, da bin ich gerade einfach nur brutal dankbar. Und er gehört da definitiv dazu. Weil er halt hinten raus einfach eine Bank war. Du hast ihm immer noch seine ganz klaren Limitierungen angesehen, aber einfach diese Erfahrung auch im Abstiegskampf, die war da schon elementar, und dass er dann eben diese beiden wirklich unendlich wichtigen Tore macht, die sind halt einfach, ja, ohne die steigst du halt einfach faktisch ab.
Ja.
Und das war unendlich wichtig.
Also ich bin Palinja-Fan geworden. Muss ich echt sagen. Ich halte die Palinja-Fahne hoch.
Es gibt ein paar Spieler, die man jetzt im letzten Stretch einfach hochhalten muss. Für mich Van de Ven und dann so eine unendlich gute Phase jetzt gespielt unter De Sarri, sich kaum was zu Schulden kommen lassen. Ja, dann so halt mit diesem Bock gegen Brighton, aber sonst wirklich sehr gut. Porro, für mich, by the way, Man of the Match gegen Everton. Ich fand den so krass gut. Also, der war auch defensiv noch nie so gut wie in dem Spiel. Also wirklich Gegenpressing auch toll, defensiv tut ultra diszipliniert. Und dann halt, keine Ahnung, Bentancur hat wieder eine solide Partie gemacht. Ich liebe Jed Spence. Ist einfach so, keine Ahnung, es geht gar nicht darum, wie gut er ist, aber es ist einfach, da gibt es ja auch diese schöne Geschichte, die dann, glaube ich, De Sabi erzählt hat, dass Spence wohl am Vortag des Spiels zu ihm ins Büro gekommen ist und dann gesagt hat, dass De Sabi immer von Mut spricht und so weiter, und dass er gesagt hat, wenn er ihn braucht, dann ist er da, hat das Spiel gestartet und wirklich sehr solide Partie gemacht. Also keine außergewöhnlich gute, aber sich halt auch keine Fehler gemacht und als Right Winger besser performt als Kolumani in der kompletten Saison.
Ja, gut.
Genau, es ist, aber es ist halt auch schon wieder, du gehst ins wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte vielleicht, und deine Front Four sind Chad Spence, Mathys Tel, Gallagher und Richarlison und so. Das ist halt bei allem Verletzungspech halt einfach unter aller Sau und zeigt halt, wie schlecht gearbeitet wurde in den letzten Jahren.
Ja. Apropos schlechte Arbeit in den letzten Jahren, ich hatte es euch heute schon geschickt. Wer es interessiert und wer das nochmal so die letzten Jahre in der Kurzzusammenfassung haben möchte, hat da Tifo bei YouTube auch so einen Überblick über, wann ging es eigentlich bergab mit Tottenham gemacht. Da ist nichts Neues dabei, das wissen wir auch alles, das ist auch nicht sonderlich tiefgründig, aber es war trotzdem einfach nochmal, ja, ganz interessant zu sehen.
Ich hab das Video leider noch nicht gesehen. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, der Absturz ging eigentlich im Sommertransferfenster 24, 25 so richtig los. Also halt, man kann natürlich noch viel weiter zurück.
Haben die auch gemacht. Das ist der typische, also sie haben die Ursünde gesehen im bekannten Transfersommer, wo niemand geholt wurde.
Ist so das?
Was waren das?
Also, das war 18,
18,
19.
19, ja, genau.
Ich würde sogar noch weiter zurückgehen, weil das habe ich irgendwann schon mal gesagt. Hattest 2015, 16 die letzte gute Transferphase. Da hast du Sonny geholt, Alderweireld, Clinton Ng, gut fair, aber ist ja auch nicht immer alle gut, Transfers gut. Kevin Wimmer, der eine Zeit lang solide war, und Kieran Trippier. Das war eine wirklich, also jetzt nur von den Namen kein Plan, wie das damals, ob da zu wenig Spieler geholt wurden, aber jetzt die Spieler, die geholt wurden, waren sehr gut, und danach kamen nur Flops. Sissoko, Janssen, Wanyama, Nkudu im Jahr danach. Das war das, wo du Dritter geworden bist, und dann spielst du die beste Saison der Premier League Vereinsgeschichte. Also da waren halt, du hast mit Wanyama einen guten Transfer gemacht und dann drei kolossale Flops. Sissoko wurde zwar noch besser, aber nie 35 Millionen wert. Dann hattest du 17, 18 Sanchez, Aurier, Llorente, Juan Foyth und Gazzaniga. So, du gehst
Schrecklich.
aus der besten Saison der Premier League Vereinsgeschichte raus und holst das und verlierst halt gleichzeitig auch Kyle Walker. Dann kam niemand.
Ja.
Dann gehst du mit Ndombele, Sessegnon, Lo Celso, Jack Clark ist deine nächste Transferphase. Also für mich hat es eigentlich wirklich schon 2016, 17 angefangen, wo dann wirklich Jahr für Jahr für Jahr nur Scheiße gekommen ist und du halt so extrem abhängig warst davon, dass du halt Superstars im Team hattest. Du hattest halt, dein Grundgerüst war so gut, dass es ganz lange nicht aufgefallen ist, dass du nur Scheiße baust. Aber stell dir mal vor, da wäre nicht die ganze Zeit ein Sonny, ein Eriksen, Kane, ein Dembélé, ein Vertonghen, Alderweireld etc. rumgelaufen. Wie schnell einem das auf die Füße gefallen ist.
Das stimmt.
Und für mich ist das erste gute Transferfenster nach 2015, 16 ist für mich eigentlich erst wieder 23, 24. Da war auch nicht alles gut, aber du hast Madison geholt, Van de Ven, Porro und Kulusevski zu Ende, so halb, da war es Kaufoption, Vicario, Brandon Johnson, das war halt so, das waren zumindest, das sind Spieler dabei, wo du denkst, ja, die haben einen weitergebracht, auch wenn da auch bei weitem nicht alles funktioniert hat.
Ja.
Aber für mich so dieser extreme Downfall war dann für mich 24, 25, wo du mit Solanke, Gray, Odobert und Berrival prinzipiell gute Spieler geholt hast, aber die elementaren Schwachstellen deines Teams überhaupt nicht addressed hast. Und ja, wir haben damals, ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern, wir haben gesagt, wir brauchen einen quasi Elite-Winger. Dann kommt Odobert und der fällt die komplette Saison aus oder den Großteil der Saison. Und wir brauchen einen defensiven Mittelfeldspieler, der uns als ein spielstarker defensiver Mittelfeldspieler, haben wir bis heute nicht. Archie Gray spielt die Hälfte der Saison nicht und ich weiß nicht, wie viele Spiele der in dem Jahr als Mittelfeldspieler gemacht hat. Der hat die ganze Zeit Innenverteidiger und Rechtsverteidiger gespielt. Solanke kann man jetzt drüber streiten, aber prinzipiell ein Spieler, der in die richtige Richtung ging, also ein Transfer. Lukas Berrival, guter Transfer, aber der hat auch die erste Hälfte der Saison gar keine Rolle gespielt. Deswegen, das ist für mich so der, es gibt ja, gibt einfach so unterschiedliche Knackpunkte und ich glaube, es war einfach dieser kontinuierliche Verfall, dann diese Saison, wo du gar nichts geholt hast, und dann wirklich auch dieses, das Sommer vorletztes Jahr, der für mich auch da einfach nochmal reinfällt.
Ja, ist doch gut zusammengefasst. Auf jeden Fall ein bisschen tiefer gehen als das Tifo-Video. Ja, schön.
Diese Saison war allerdings auch nicht wahnsinnig gut, denn wenn du jetzt mal auf die Transfers guckst dieses Jahr, du hast Kota Takai, nie eine Sekunde, glaube ich, für Tottenham gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie der hinten raus bei Gladbach war.
Er hat, glaube ich, eine Sekunde wenig gespielt, oder? Ich hatte das mal zwischendrin geguckt.
Der hatte immer mal wieder Verletzungen. Die paar Spiele, die er zwischendrin hatte, waren teilweise gut. Wurde auch irgendwann gefordert, dass der immer spielt. Dann hatte er, glaube ich, wieder eine Verletzung und dadurch ist er nie so richtig angekommen.
Tja, typisch.
Dann hast du Vuskovic geholt, der hat auch keine Sekunde für Tottenham gespielt. Es gibt die Diskussion, ob er das jemals tun wird.
Ja, aber das halte ich für Blödsinn, oder? Was war das für ein komisches Gerücht, das da neulich aufkam? Könnt ihr euch vorstellen?
Die großen Vereine, die schnüffeln natürlich sehr.
Ja, na klar, also die haben den alle auf dem Schirm, das ist logisch, aber...
Ja, und es gibt für mich eigentlich nur zwei realistische Szenarios. Entweder er spielt nächste Saison für Tottenham oder der verlängert und wird nochmal an HSV verliehen, damit er glücklich wird. Eben. Aber ich sehe beim besten Willen nicht, wie der verkauft wird. Vor allem, der will ja nicht schlechter. Der Preis geht ja nur nach oben. Dann hast du Danzo geholt, war aber auch die Festverpflichtung, es war ja eh klar. Mathis Tel, genau das Gleiche. Und dann sind die einzigen anderen beiden Transfers, die du holst, Xavi Simons und Kudus, Top-Transfer, ohne Zweifel, Ich glaube, wir wollten ja unsere Kategorien quasi ja, wieder machen, aber diesmal machen wir es ein bisschen freier. Transfer der Saison, Mo Kudos, außer
Ja,
Frage, oder?
das würde ich jetzt auch sagen,
Genau,
glaube
das
ich.
ist. Auf jeden Fall. Ich meine, wer auch sonst, der hat Thomas Frank bis in April oder so durchgetragen, obwohl er ab Januar nicht mehr gespielt hat. Gibt absolut Argumente dafür, dass er der aktuell der beste Tottenham-Spieler ist. Xavi Simons, eine sehr, 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 sehr wechselhafte oder sagen wir mal unruhige erste Saison
Ja.
gespielt. Ich fand viel Kritik häufig sehr unfair ihm gegenüber, weil dauernd out of position gespielt, in den Spielen, in denen er da mal ran durfte, hat er ganz häufig eigentlich eine solide bis gute Leistung gezeigt. Und jetzt natürlich mit dem Kreuzbandriss dass er da ausfällt, ist natürlich auch krass. Also einfach, es hört einfach nicht auf. Und das wird auch für die Kaderplanung ultra interessant, weil du hast quasi du hast vier Spieler fürs zentral-offensive Mittelfeld. Du hast Xavi Simons, du hast Gallagher, du hast Kulusevski und Maddison. Du hast einen, der komplett ausfällt. Du hast Maddison, der aus einer unendlich großen Verletzung kommt. Du hast Gallagher, der zwar intensiven Fußball spielt, aber technisch sehr limitiert ist. Und du hast Kulusevski, bei dem kein Mensch weiß, wann und ob der mal wieder Hochleistungssport betreiben kann. Das wird halt auch interessant sein.
Das
Also
stimmt.
wirklich all over ein katastrophales Jahr an Transfers. Ganz schlimm natürlich der Januar, weil im Sommer kann man natürlich noch ein bisschen argumentieren, aber Januar ja wirklich absolute Arbeitsverweigerung von der Vereinsführung. Wer ist denn euer Flop-Transfer, also so?
Findest du, Janis?
Theoretisch Kolo Muani, die Laie, weil er wirklich katastrophal gespielt hat. Aber gerade auch unter dem Punkt, dass passieren könnte, dass man Palinha jetzt fest verpflichtet, finde ich es immer noch so katastrophal, einen Kaderplatz an Conor Gallagher zu vergeben, den man jetzt wahrscheinlich auch nicht direkt wieder loswerden wird und will. Der ist für die 10 technisch zu limitiert. Der ist, wie schon häufiger angesprochen, für die Doppel-6 überhaupt nicht das, was wir brauchen. Du hast eben schon gesagt, dass wir immer noch keinen spielstarken Sechser haben, seit 10 Jahren gefühlt nicht. Und ich werde nicht warm mit ihm. Ich finde, er ist ein verschwendeter Kaderplatz, deswegen gehe ich trotz teilweise nicht so schlechter Spiele mit ihm.
Ja, also ich hätte eins für eins, glaube ich, genau dasselbe gesagt. Kolomyani oder
Ja,
Gallagher, und ich würde, glaube ich, dann wäre ich auch bei Gallagher, weil, weiß ich
bei
nicht. Ich
Gallagher
habe
ist halt
auch.
einfach der Kontext entscheidend. Das ist so, isoliert betrachtet finde ich es nicht schlimm, dass Conor Gallagher bei Tottenham spielt. Im Kontext, dass du ganz offensichtlich massive Probleme hattest, irgendwie ein eigenes Spiel zu kreieren und im Mittelfeld irgendwie technisch starke Spieler zu haben und dann mit Conor Gallagher kommst, das ist wirklich bis heute wirklich eine unfassbare Entscheidung. Die wird nur noch davon getoppt, dass man im Winter gedacht hat, ja, wie wäre es, wenn wir Brandon Johnson verkaufen, dann verletzt sich Kudus und dann keinen weiteren Winger zu holen. Dass er hinten raus Chad Spence und Papissard offensives Mittelfeld Flügel spielen mussten. Das ist wirklich absurd, also wirklich absurde Kaderplanung. Und ich finde es noch viel schlimmer, dass mit Vinay und Johann Lange bisher die beiden relevanten Leute immer noch
Ja,
im Amt
das finde ich
sind.
auch krass. Das erste nach dem letzten Spieltag, was ich gemacht hätte, an der Stelle der Vereinsführung, ist zwei Kündigungen loszuschicken.
Ja, also keine Ahnung,
Mindestens.
Minimum einen.
Ja,
So, also wenn sie Vinay aus welchem Grund auch immer behalten wollen, dann, also finde ich auch furchtbar, aber dass sie das lange noch im Amt ist, ist wirklich
Ja.
also bodenlos.
Ja.
Und da wurde ja auch noch drüber diskutiert, ob man den
Nett.
einen weiteren Sportdirektor quasi daneben stellt. So lange ist jetzt, was weiß ich, wie lange im Amt und es ist nur Scheiße dabei
Zu
passiert. So
lange.
einzelne gute Transfers, fair enough, aber Kaderplanung als Ganzes wirklich 6 minus.
Ja.
So, das hat ja auch. Also, es ging ja einfach ganz viel um Kontext. So sagt Joao Palhinha, danke für den Endspurt, aber jeder wusste im Sommer, dass diese Lücke im Kader eines technisch starken Mittelfeldspielers besteht. Und dann kommst du damit quasi dem genauen Gegenteil an. Wirklich absurd, wirklich einfach nur absurd.
Kolomoani
Ja.
muss man zugutehalten, dass er jetzt einfach wieder weg ist.
Ist er denn?
Ja.
Ich dachte, der will unbedingt bleiben, habe ich irgendwie gelesen.
Ach, das ist doch
Boah,
Quatsch.
bitte, auf gar keinen Fall.
Der geht zu Juve
Also, es gibt.
und soll da glücklich sein.
Für mich gibt es kein Szenario, wie der bleibt, so.
Na, das wäre wirklich
Wie
maximal
auch.
dämlich. Hat er ein
Ja,
gutes Spiel
es ist.
gemacht?
Ich würde sagen, er hat zwei ganz solide gemacht. Gegen Arsenal war er mal ganz gut. Boah, ich glaube, da hat er das eine Tor gemacht und das zweite wurde ihm ja absurderweise abgepfiffen. Mit diesem Gabriel-Dive. Und war der nicht gegen Atletico im Rückspiel auch ganz gut?
Das habe ich nicht
Das
gesehen. Das kann sein,
Viertelfinale?
ja. Ich meine schon.
Aber. Also wirklich in der Liga bodenlos, wirklich absolut bodenlos. Und ist für mich, also es gibt ja, gehen wir einfach mal direkt in die nächste Kategorie rein, irgendwie so Enttäuschung der Saison. Wenn man nicht auf einen Spieler gehen will, dann ist es, ist Kolomoani auch wirklich ein sehr krasser Schaut.
Hat man da viel erwartet? Ich
Ich
fand das
habe
von Anfang
mehr
an scheiße.
erwartet. Ja, ich auch, aber was ist es so? Ich habe mehr erwartet als ein Tor und eine Vorlage in 30 Ligaspielen.
Boah, Junge. Ja, ich weiß gar nicht. Wen könnte man denn noch nennen?
Ist halt auch immer eine Kontextfrage, ist ja auch Enttäuschung, ist halt immer eine Frage von Erwartungshaltung. Und ich weiß noch, wir haben im Sommer mit unserer Saisonvorschau, die wirklich gottlos gealtert ist, ich hab mich geweigert, sie nochmal anzuhören. Aber ich weiß, dass ich Tottenham auf 5 getippt habe.
Krass. Ich auch.
Und ja,
Ich will, glaube ich, auf
und
7 oder 8 oder so, ne?
ja, du warst ein bisschen tiefer, ich glaube auch so 7. Und da haben wir ja auch darüber geredet, wer so der Breakout-Star der Saison sein könnte oder halt die Überraschung der Saison. Und ist nicht alles deren Schuld. Ich glaube, so die zwei, ich weiß, dass ich Jamie Donnelly genannt habe, so als kleiner Cheatcode. Der hat aber auch keine gute Saison gespielt. Die beiden Namen, die wir damals als Überraschung klar hatten, waren Wilson Odobert und Pape Sarr. Odobert, finde ich, hat eine okay Saison gespielt, hinten raus, also halt zwischenzeitlich auch wirklich gut bis zu seiner Verletzung. Sarr hat wirklich eine
Komische
unfassbar
Saison
enttäuschende
gespielt. Ja, echt,
Saison
stimmt.
gespielt.
Seltsam, ja.
Der war ja in der Vorbereitung unfassbar gut und dann kaum eine Rolle gespielt und an der Erwartungshaltung, die wir hatten, fand ich Sarr schon auch sehr enttäuschend.
Mir wäre irgendwie als erster Name, aber jetzt sagt mir, ob ich falsch liege, Solanke auch eingefallen.
Halt auch sehr viel verletzt.
Ja, ich weiß, aber der ist halt nur verletzt. Und jetzt dachte man im Sommer, jetzt muss aber langsam mal und es geht einfach so weiter, wie die ganze Zeit, seitdem er da ist. Und ich bin langsam, denke ich, das ist halt auch jetzt schon wieder passé. Also das ist jetzt schon wieder Geschichte. Und irgendwie, ich
Also,
weiß nicht.
man kann halt so viele Spieler
Ja,
nennen.
man kann ganz
Also,
viele Spieler nennen,
eine
das
Top.
stimmt. Wirklich, also
Es
ja.
ist so, wir sind 17. da geworden.
Eben, genau.
Solanki war natürlich auch enttäuschend. Ich fand ihn dann diesem Stretch, nachdem er wieder da war, kurz bevor er sich wieder verletzt hat, fand ich ihn
Okay, ja.
eigentlich wieder sehr solide.
Ja,
Und
aber irgendwie mehr als solide kriegst du bei dem auch nicht, oder? Habe ich den Eindruck.
ich
Das
habe immer
höchste der
das Gefühl,
Gefühle.
du kriegst von ihm, wenn er wirklich fit ist, eigentlich fast immer so eine 7 von 10. Aber halt nie, also sein Range ist so eine 6 bis 8 von 10. 8 von 10 ist quasi das absolute Maximum. Du kriegst aus ihm nie eine herausragende Performance raus. Also so eine, wo du denkst, ja, hast du den besten Stürmer der Liga. Zumindest für einen Tag. Selten richtig schlecht. Dafür hat er halt durch seine Ball Retention halt einfach und seine Füße ein Niveau, was einem immer was gibt. Aber er ist halt auch einfach straight up kein Torjäger, auf den du dich verlassen kannst.
Und ich dachte aber, das kriegt man eigentlich. Das davon war ich
Ja.
ausgegangen. Früher mal. Wie viele Tore hat er für Bournemouth gemacht?
19 oder
Ja,
so.
also, naja. Also, man kann sehr viele Spieler hier nennen. Das ist wahr.
Und ich will auch noch einen nennen und es tut mir weh, dass ich es
Okay.
tun muss. Aber mein Lieblingsspieler Lukas
Ja.
Berryval, unter Thomas Frank auf der 10 oder auf dem linken Flügel gespielt, was ihm überhaupt nicht liegt. Dann unter De Zerbi auch gelegentlich auf der 10, aber im Prinzip eigentlich gar nicht gespielt. Ich denke, der war ihm einfach für diesen Abstiegskampf zu fehleranfällig, um ihn da im Mittelfeld so tief zu spielen. Da hätte man an dem Punkt seiner Karriere schon ein bisschen mehr erwartet.
Ja,
Ja.
also es ist ja auch, es stellt sich für mich bei ihm auch die Frage, ob er langfristig bei Tottenham bleibt. Wir wissen alle, wie talentiert er ist. Wir wissen aber auch, er nimmt zu viele Touches, vor allem für De Zerbi. Ich finde es jetzt nicht so beispielsweise Archie Gray, der in Saisonendspurt auch wahnsinnig wenig gespielt.
Kann man auch
Aber bei
nennen.
ihm mache ich mir wen weiß ich gar nicht. Also nee, Archie
Ja.
Gray würde ich als Enttäuschung nicht
Nee, das
durchgehen
stimmt, fair
lassen.
enough.
Dafür
Okay,
war er
das ist
zu.
vielleicht, da hat er auch zu viel gespielt und dann auch zu wichtig
Und
gewesen,
er
ja,
hatte ja auch
teilweise.
diesen Stretch unter Tudor, wo er halt wirklich gefühlt der beste Spieler war.
Stimmt, ja.
Aber bei Archie Gray mache ich mir halt gar keine Sorgen, dass der irgendwie das nicht schaffen könnte. Bei Lukas Berryval denke ich mir halt, er muss halt seine Rolle finden und so krass noch an seinem Spiel arbeiten. Das Potenzial ist riesengroß bei ihm weiterhin. Ich meine, jetzt nicht so, als wäre durch ein Jahr irgendwie alles weg. Aber ich halte ihn halt wirklich, die einzige Position, auf der ich ihn wirklich sehe, ist halt die 8. Tendenziell könnte ich mir vorstellen, dass er auch einen guten, tiefen Spielmacher geben könnte, rein von seiner Technik und Veranlagung. Aber das braucht halt viel Coaching. Also wirklich viel, 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 viel Coaching. Und es gibt Teams, bei denen er sich vielleicht ein bisschen sorgenfreier entwickeln könnte. Das ist so ein, keine Ahnung, wenn es einen sehr überraschenden Verkauf geben könnte im Sommer, dann wäre Lukas Berryval einer, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie ihn abgeben, auch wenn ich das natürlich überhaupt nicht möchte.
Glaube ich nicht, weil ich glaube, du hast noch so viele andere Leute, die du vor ihm noch loswerden wollen würdest, oder? Und irgendwo
Ja,
ist ja eine
also
Grenze, wo du, wie viele Spieler du
ja.
loswerden kannst. Ich meine, so ein Berryval,
Ja.
der hat natürlich einen Markt, fairerweise. Weiß nicht, wie das bei anderen Spielern ausschaut, aber kann ich, würde mich wundern.
Ich habe halt, als De Zerbi kam, den Call gemacht, dass es entweder ein richtig gutes Projekt für ihn wird und sein Lieblingsspieler und er ihm die paar Flaws, die er hat, rauscoacht, oder er ihn halt nach einem halben Jahr verkauft. Und gerade mache ich mir eher darüber Sorgen, weil so wie man liest, will man wohl einen großen Transfer im Mittelfeld machen. Es kam heute noch die Info von Fabrizio, dass Palinja seine Priorität wohl Tottenham gegeben hat. Und irgendwann werden es dann halt zu viele. Wenn du noch ein, zwei holen willst, muss irgendwer gehen. Bissouma,
Mein Call.
keine Ahnung. Sa, keine Ahnung. Aber
Ich glaube, die beiden
wenn du
werden auf jeden
zwei
Fall gehen.
holst, dann könnte sogar Berival auch noch weggehen.
Also, Bissouma ist natürlich weg. Also, der
Ja.
Vertrag läuft ja auch aus.
Sa ist, glaube ich, auch
Ich
weg.
glaube aktuell auch, dass Saar verkauft
Ja,
wird.
glaube ich
Also, das
auch.
könnte ich mir zumindest sehr vorstellen, weil das ist halt auch dieses Conor Gallagher-Ding. So. Es ist halt genau die gleiche Rolle. Es ist halt ein intensiver Mittelfeldspieler mit Torgefahr nach vorne. Ich halte das Niveau oder das Potenzial von Sar immer noch für größer, aber er hat sich halt jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr entwickelt.
Das stimmt.
Und wir dachten eigentlich, dass dieses Jahr dieses Breakout-Jahr für ihn wird, wo er sich dann wirklich absolut in die Mannschaft spielt, und ich mag Saar auch mehr als Gallagher, aber nachdem du Gallagher natürlich jetzt nicht wegbekommst,
Ja, das ist
muss halt
echt.
irgendjemand gehen.
Und er meinte,
So, ich
man kann
meine,
ihn wieder verkaufen.
man kann natürlich auch bei Berrywall über eine Leihe nachdenken. Also es wäre ja theoretisch eine Option, allerdings ist er halt auch jetzt in einem Alterssegment, wo du das halt nicht verkacken darfst. Wenn du jetzt überlegst, wie schlecht der Großteil der anderen Leihen bei Tottenham immer läuft, bin ich jetzt, kann ich jetzt nicht davon, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass das hundertprozentig funktionieren wird.
HSV.
Einfach alle zum HSV.
Ja.
Wohlfühloase. Und
HSV.
dann wollen sie nicht mehr weg.
Ich meine, ich muss eine Sache noch sagen, wenn wir hier über Enttäuschung der Saison sprechen, dann, also einen der Vollständigkeit halber muss man dann auch Thomas Frank nennen, als allererste Person, oder?
Ja,
Weil
als
ich
die
meine,
Enttäuschung.
also, das ist ja wirklich, Enttäuschung trifft schon fast gar nicht, ne? Das ist ja
Ich,
wirklich.
es ist,
Ich habe heute die
er ist der
Calcio Berlin,
schlechteste
ich habe heute diese Calcio
Tottenham-Trainer.
Berlin Vorreaktion auf Dingsbums, auf Vorhersage zur Champions League geschaut und also ich meine da auch, ich meine gut, wir waren in der Champions League dann auch nicht so schlecht, aber trotzdem ist mir da wieder so ein bisschen in den Sinn gekommen, dass auch wenn man vielleicht nicht so mega angetan von Frank war, man ja doch schon einige Erwartungen hatte. Pragmatischer Fußball, kann sich auf Gegner einstellen etc. pp. Und wie sehr das alles komplett gescheitert ist, ne? Und auch wie
Und er
wenig.
ist immer noch Media Darling, ne? Also
Ja,
wie
also.
viele Sachen man da immer gehört hat. Ja, ihm wurde eine schlechte Hand gedealt. Ich denke mir so, Alter, du hattest doch den Sommer. Dann hol dir halt Spieler, die haben wir jetzt. Und so schlecht, also wirklich dieser erste Stretch bis Oktober oder so, wo ja auch spielerisch nix kam.
Ja.
Wo du einfach nur die Punkte geholt hast, wenn du dann rausrechnest, ist das halt furchtbar. Und ich bin wirklich der Meinung, das ist der schlechteste Tottenham-Trainer, den ich als Fan aktiv miterlebt habe. Und
Ja.
es war halt vor der Saison so, dass man dachte, ja, okay, das ist vielleicht jemand, der jetzt der immer ein bisschen zurückgehalten wurde durch Brentford, durch die Spieler. Jetzt hat er ein progressives Team und er kann jetzt einen anderen Fußball spielen, quasi. Es gab ja auch dieses Brentford 2.0 und dass er sich halt weiterentwickelt und weiterentwickelt, aber es kam ja nichts. Also wirklich, und für mich ist halt einfach so klar, wenn du diesen Unterschied von De Serbi zu Thomas Frank siehst, was da taktisch für ein, also wirklich Lichtjahre dazwischen sind. Es ist wirklich absurd. De Serbi hat dafür gesorgt, dass die Doppelsechs aus Bentancur und Palinha plötzlich nicht aussieht wie das schlechteste Mittelfeld der Welt. Also Bentancur hat sogar richtig gut
Ja,
gespielt.
Bentancur war gut.
Also Thomas Frank ist natürlich, wenn man nicht nur Spieler nennt, die Enttäuschung der Saison.
Würde ich auch sagen. Ich glaube, da führt
Hab
kein
gar
Weg
noch mal
vorbei.
in meinen Notizen zu Thomas Frank geguckt und beim ersten Spiel, das ich mir angeguckt habe, bin ich gerade zufällig auf den Notizpunkt Tor nach langem Einwurf in die Box gestoßen. Das finde ich ein bisschen witzig.
Ja.
Das Sinnbild dann so, der mit dem Handtuch den Ball putzt, ist wirklich auch. Das Bild, das ist so.
Wirklich, das stimmt. Welches Spiel war das? Wisst ihr das noch?
Alle.
Aber es gab ein Spiel,
das
wo
hat
man
er nicht
wirklich
nur
dachte,
einmal
ey, jetzt
gemacht.
beeil dich mal, wir haben nicht mehr so lange, und dann hat er eine halbe Stunde den Ball geputzt. Was war denn das nochmal?
Ja, ich
Weiß
weiß,
ich
was
gar
du
nicht mehr.
meinst, aber da ist mein
Nachspielzeit
Gedächtnis
schon
nicht
oder
gut
so.
genug für.
Es ist auch alles ein absoluter Brei. Also wenn wir jetzt gleich, wir
Also
können ja auch
das
vielleicht
stimmt.
übergehen auf, ist jetzt schlechtestes und bestes Spiel oder schlechtestes Spiel der Saison, haben wir das jetzt?
Ja, können wir
Weil da ist
machen.
wirklich, keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht groß drüber nachgedacht, aber was sagt man da? Es gibt so viel. Und es ist alles
Also,
so beliebig irgendwie.
bestes ist für mich relativ klar. Schlechtestes, da hast du 18 Options.
18, genau 18, hast du nachgezählt oder
Also,
was?
nee, das war eine
Ach
Überhörer,
so,
kein Plan,
okay.
Chris.
Alles klar. Ich glaube, du hast jetzt wirklich
Wahrscheinlich noch
18
mehr.
Optionen. Wahrscheinlich schon, ja. Bestes Spiel,
Also,
was ist dein
bestes Spiel, das
bestes?
ist
Atletico?
Atletico-Rückspiel.
Ja, okay.
So. Also man geht mit 5-2 aus dem Hinspiel raus und mit Glück kommst du da noch weiter. Du hast da richtig, richtig gute Partie gemacht. Man könnte auch über Aston Villa nachdenken. Das war auch trotz der Limitierungen, die du im Team hattest zu dem Zeitpunkt, hat man da eine richtig gute Performance abgeliefert. Ich habe auch mal zurückgeguckt, was unter Thomas Frank halt war. Du hattest das Superspiel gegen PSG, aber das verlierst du halt. Also dieses Supercup-Finale.
Oh
Und
ja,
dann hast du halt
aber.
dieses und dann hast du das 4-0 gegen Kopenhagen, aber am Ende, bei allem Respekt, es war halt auch nur Kopenhagen. Und das war's. Mehr
Okay.
Spiele hast du meiner Meinung nach nicht zur Auswahl.
Die doch die Saison auch richtig schlecht sind, oder Kopenhagen?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, da war irgendwas in Dänemark. Siebter
Habt ihr
nur.
noch irgendein Spiel, was euch positiv in Erinnerung geblieben ist?
Ja, ich habe sportlich auf jeden Fall auch Atletico aufgeschrieben. Persönlich ist halt Frankfurt, weil ich da war. Letzter Champions League Spieltag, Platz in der Top 8 gesichert. Der ganze Tag mit den Jungs von Berlin Spurs, nochmal liebe Grüße. Die nach dem Spiel vorm Block war es eine große Party. Es war einfach toll mit den ganzen Engländern, mit den ganzen Fans zusammen, auch im Irish Pub danach noch. Das war schon ein sehr schöner Tag. Einer der wenigen Lichtblicke unter Thomas Frank.
Ja.
Es ist ja eigentlich auch ganz schön,
Schlechtestes
dass.
Spiel. Das sag gerne. Ich dachte, ich moderiere weiter.
Sorry, ich meine Verbindung hat hier gerade den Geist aufgegeben. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich wollte da nämlich auch einmal ansprechen, dass ja auch viele Leute jetzt beim letzten Everton-Spiel waren, wo ich eigentlich auch hinfahren wollte. Es hat dann leider nicht geklappt. Und es irgendwie, ich da auch nochmal mir so aufgefallen ist, dass ja trotzdem so was Vereinsleben, Fan sein und so weiter angeht, auch wenn das alles sehr schlecht läuft im Verein, dass das ja was ein bisschen unabhängig davon Existierendes ist. Was ja auch sehr schön ist und was man ja manchmal auch irgendwie, also wir haben jetzt auch gerade jetzt in der letzten Zeit, wo es dann um Abstiegskampf ging, uns wieder ziemlich regelmäßig getroffen hier in Berlin und es waren große Runden und es war irgendwie cool zu sehen, wie das sich dann auch so ein bisschen wiederbelebt hatte, weil es zwischendrin halt in der Saison auch ich den Eindruck hatte, dass viele schon auch sehr genervt, verständlicherweise sehr genervt waren und so. Und genau das wollte ich eigentlich allgemein nochmal ansprechen, dass ich das schön finde.
Ja, auch der Support der Fans in London für das Team, sowohl auswärts als auch daheim, der war einfach erstklassig und die Fans, also jetzt vor allem die vor Ort, die haben es einfach so krass verdient, dass dieser Verein auch in der Liga bleibt. Und ja, das schön zu sehen, dass es halt existiert, obwohl es so
Eben,
furchtbar
genau.
lief. Also
Ja.
ich
Da muss schon viel passieren, dass das kaputt geht, auf jeden Fall.
ja. Schönstes Spiel oder best nee, nicht bestes Spiel, schlechtestes Spiel der Saison.
Arsenal-Hinspiel.
Mir Ja,
4-1
also nicht schlimm.
Niederlage,
Ja.
0,07 XG selbst generiert.
Ach ja, stimmt.
Hattrick von Eze, bei jedem Tor von ihm
Ach
bin
so,
ich weiter
natürlich.
im Sofa versunken.
Okay.
Das war einfach nur eine
Stimmt.
Demütigung. Es war peinlich, es war einfach nur schrecklich.
Okay,
Und nicht zu
absolut.
vergessen, dieses eine Tor war das Richarlison-Tor von der Mittellinie,
Ja,
ne?
genau.
Also es ist nicht so, als hätte man da irgendwie was dagegen gesetzt. Das war wirklich. Und das war auch wirklich, das war das Spiel, nachdem du hättest Thomas Frank final entlassen müssen. Punkt. Dass er danach weitermachen durfte, war eine Frechheit. Und da hattest du, hab das jetzt nicht mehr offen, aber das war ja auch dieser Stretch, wo man gegen Chelsea davor
Ja,
schon irgendwie
genau. Chelsea war auch schon eine
0,1 XG hatte.
Katastrophe. Ja, genau.
Da fliegt man aus dem League Cup gegen United, dann direkt danach dieses Chelsea-Spiel, dann hast du dieses Kopenhagen-Ding dazwischen. Man United kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, das war auch schlimm. Und dann hast du halt dieses Arsenal-Spiel. Und gegen PSG bist ja auch massiv unter die Räder gekommen. Keine Ahnung, wie sie. Man da danach noch irgendwie mit Thomas Frank weitergemacht hat. Natürlich noch einen Shout. Ich finde es, also für mich ist es auch klar, das Arsenal-Spiel, das 5:2 Hinspiel gegen Atletico war natürlich auch, es war
War auch
brutal.
scheiße, das
Also
stimmt.
da einfach, es ist das most memorable Game dieser Saison für mich. Einfach weil es so absurd war mit diesen Van de Ven, der ausrutscht, Kinski, der den absoluten Horrortag erwischt. Aber Arsenal, das war halt eine Demütigung. Also das Hinspiel, das war wirklich die schlechteste Tottenham-Leistung, die ich jemals im Nordlanden-Derby gesehen habe.
Ja, das war wirklich ganz übel. Das hatte ich schon wieder fast vergessen. Ja. Welche Kategorie haben wir noch?
Dann Spieler der Saison. Gibt's denn welche? Gibt's einen Spieler, den man als Spieler der Saison genannt hat? Ich glaube, es gibt so ein paar, wo man immer so ein Sternchen dahinter machen muss, mit so einer kleinen Fußnote, mit so einem Aber. Aber es gibt, ich glaube, ich habe drei
Okay.
Kandidaten. Wie sieht's bei euch aus? Janis, willst du mal vorlegen?
Mir wäre jetzt einer eingefallen. Ja, Jana, sag du mal gerne, wenn du jemanden hast.
Ich hätte gern Kinski genannt, aus Sympathie auch. Ich,
Hey, ist doch aber fair. Ich hätte auch Kinski gesagt.
für mich war es am Ende trotzdem klar Porro. Gute Leistung gezeigt. Thomas Franks Fußball war ja nur Porro auf Kudus. Auch in den schlimmen Phasen, wo am Ende unter Thomas Frank Romero komplett den Kopf verloren hat, wo Van de Ven sichtlich keinen Bock mehr hatte, hat Porro noch versucht, irgendwie durchzubeißen. Den hatte ich ja auch genannt, um die Tudor-Zeit rum, dass einer der Spieler ist, die immer spielen müssen. Nicht nur durch Leistung, sondern auch durch Kampf, Einsatz und so, ist für mich im Gesamtpaket dann doch relativ deutlich der Spieler der Saison.
Ich korrigiere mich, es gibt vier Optionen. Ich find, Kinski hat einen Shout. Natürlich, er hat halt dieses Horrorspiel gegen Atletico gehabt, aber er ist maßgeblich am Klassenhalt beteiligt. Also sein Stretch jetzt, die 7 Spiele, die waren halt richtig gut. Also man merkt ihm schon irgendwie immer noch so ein bisschen an, okay, also irgendwie Positioning als Torwart ist immer noch so ein bisschen. Aber halt diese Paraden auch gegen Leeds, gegen Wolves, noch diesen Freistoß, jetzt auch das gegen Everton spät die Parade. Hat auf jeden Fall eine Honorable Mention verdient. Porro finde ich einen guten Shout. Kudus wäre der Spieler der Saison gewesen, weil wenn man jetzt nur darauf guckt, wer
In der
in
Zeit,
der
in der sie
Zeit, in
gespielt
der
haben,
gespielt
ja.
sp 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 hat, gut war, dann ist es natürlich Kudus. Eine Sache, da hat mich, also ich hab einen Tweet gesehen von Nathan Clark und ich finde, muss erwähnt sein, den habe ich euch auch in unsere WhatsApp-Gruppe da geballert. 35 von 41 Punkten, also 85% der Punkte, die wir geholt haben in dieser Saison, kamen aus Spielen, in denen Rodrigo Bentancur gespielt hat.
Ja, der hatte echt so ein richtiges, wie nennt man das, Revival oder so. Oder wie nennt man das, so eine
Remontada
Wiederauferstehung.
Hatschen.
Redemption, genau. Oder Remontada, genau.
Also,
Also.
ich meine, wir haben sehr viel über ihn geschimpft. Ich habe auch sehr viel über ihn geschimpft. Aber am Ende des Tages, also ich fand ihn jetzt unter De Zerbi richtig gut wieder. Jetzt, also es gab eine Zeit lang, wo ich ja wirklich gesagt habe, warum zur Hölle verlängert man immer mit ihm? Jetzt denke ich mir, absolut solider Kaderplatz. Selbst wenn er nicht jedes Spiel startet, langfristig, super gut im Team zu haben. Und wenn jemand halt 85 Punkte, 85% der Punkte quasi mit ihm, Janis hat das Bentancur-Trikot angezogen. Wenn ein Spieler halt an 85% der Punkte beteiligt ist, dann hat er auf jeden Fall einen Shout verdient. Ich denke, ja, in der Horrorsaison gibt es wenig Spieler, die man da wirklich nennen kann. Ich finde, Porro ist absolut legitim. Auch wenn der auch seine schlechteren Phasen hatte. Ja, Kudus natürlich. Bentancur muss erwähnt werden. By the way, weil wir jetzt über Kinski geredet haben, dass niemand von uns bei Enttäuschung über Vicario
Ja, Vicario
gesprochen hat,
hatte ich,
ist
wollte ich
eigentlich
nämlich
auch ein
auch.
bisschen.
Ich hatte, wollte kurz Vicario sagen, aber dann habe ich gedacht, oh, es gibt ja noch so viele andere. Aber Vicario gehört schon auch dazu, das stimmt. Auf jeden Fall.
Vicario war tatsächlich in der Saisonvorschau mein Call für Enttäuschung der Saison.
Weil du davon ausgegangen bist, dass Kinski die Saison als Stammspieler beendet. Das habe ich noch im Kopf.
Ja, und weil ich schon
Die
immer so meine Bedenken
Vicario-Zeit.
bei Vicario hatte.
Ich glaube, die Vicario-Zeit ist vermutlich auch vorbei, ne? Nehme ich mal an.
Ja,
Auf jeden Fall.
der wechselt.
Ja.
Es ist die viel interessantere Frage ist, ob Kinski nächstes Jahr Stammkeeper ist oder nicht.
Vermutlich auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber.
Ja, also wie gesagt, also ich finde, da hätte sich das irgendwie aus so einer Dankbarkeitsebene auf jeden Fall verdient. Aber es gibt schon auch die Keeper, bei denen ich aktuell mehr Vertrauen hätte. Also, wenn man jetzt einfach nur mal objektiv drauf guckt, wen hättet ihr lieber im Tor, James Trafford oder Kinski? Oder ja, gibt ja mehrere Namen, ist jetzt nicht nur das, aber es gibt. Man kann ja auch wirklich außerhalb von Europa, von England gucken. Irgendwie würde ich es mir wünschen, weil ich halt jetzt schon einfach, ich hatte schon lange einen Softspot für Kinski, aber jetzt halt durch die letzten Spiele ist er halt nur noch gestiegen.
Ja.
Ja.
Auch interessante Position, das stimmt.
Lass mal noch. Nachdem wir jetzt das abgehandelt haben, es stehen ja jetzt quasi schon zwei Transfers fest. Oder mehr oder weniger. Verkündet wurden sie nicht, aber prinzipiell ist eigentlich klar, zwei Spieler kommen. Jetzt sind schon fix für die neue Saison. Zum einen Senesi von Bournemouth kommt jetzt. Da war ja, gab es ja auch schon, also die. Es war ja irgendwie von vor 2 Monaten oder so schon klar, wenn Tottenham die Klasse hält, wird Senesi zu Tottenham wechseln. Das hat sich jetzt quasi nur noch bestätigt. Und der andere Spieler, der jetzt wohl auch relativ fix zu Tottenham wechselt, ist Andy Robertson. Was haltet ihr denn von den beiden Transfers?
Ja, wir hatten ja eben schon zu Beginn vor unserer Podcast-Aufnahme darüber ein bisschen gesprochen. In mir war das ehrlicherweise, ich habe das noch gar nicht so richtig mitbekommen. Ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus erstmal sagen, dass ich das gut finde. Bei Robertson bin ich so ein bisschen, habe ich so Fragezeichen. Hatte ich auch im Winter schon Fragezeichen. Da hattet ihr auch da gerade darauf hingewiesen, dass es das ein bisschen die Frage ist, was mit dem Sousa dann wird, ne? Ja, aber prinzipiell finde ich das erstmal. Also Senesi finde ich super. Robertson würde ich jetzt erstmal Fragezeichen dahinter setzen.
Senesi finde ich auch auf den ersten Blick ganz gut. Werde ich mir sicherlich bis zur Sommertransferfolge noch mal ein bisschen genauer angucken. Robertson ist halt irgendwie ein Spieler, der in seiner Prime sehr über Dynamik gekommen ist, die er jetzt langsam aber sicher im Alter verloren hat. Ich denke, so vom technischen Base-Level her ist es besser als vieles, was wir gesehen haben die letzten Jahre. Und vielleicht schafft es Udogie ja auch mal mit einem Spiel pro Woche ohne europäischen Fußball ein bisschen mehr fit zu bleiben. Ich hoffe es. Und dann Robertson als Backup zu haben, wäre schon okay.
Seine Flankenqualität hat er halt nicht verloren. Das ist so das Einzige, wo man sagen kann. Er muss natürlich auch erstmal in die Räume kommen. Und das ist mit Dynamik wesentlich einfacher, um zu flanken. Ich meine, es gibt definitiv ein Loch an Leadership-Qualität in diesem Kader. Deswegen in einem gewissen Rahmen verstehe ich diesen Robertson-Verpflichtung schon. Gleichzeitig denke ich mir halt auch, dadurch, dass du dich auf Udogie halt nicht verlassen kannst, ich sehe halt schon wieder vor mir, wie Robertson halt 20 Spiele startet nächstes Jahr. Und das sollte halt nicht der Gedanke sein. Wenn man sagt, okay, man vertraut Sousa, sich zu entwickeln, Udogie bleibt großteils fit, Robertson ist eine Rotationsoption, dann ist das schon eine ordentliche Tiefe auf der linken Abwehrseite und du hast ja Chad Spence theoretisch auch noch, aber es hängt viel davon ab, wie fit Odogi bleibt. Denn wenn er jetzt wieder lange ausfällt, dann ist das für mich nicht gut genug und ich finde, Odogi ist prinzipiell sogar ein Spieler, wo man drüber nachdenken könnte, ob man ihn sogar abgibt,
Jo.
einfach weil es für ihn definitiv einen Markt gibt und er einfach nicht konstant fit bleiben kann. Wenn er das bleiben würde, dann gäbe es keinen Grund, ihn abzugeben, weil er ist ein guter Spieler, aber
Aber auch ein bisschen in der
es.
Entwicklung, also auch verletzungsbedingt natürlich, aber man hätte schon mehr erwartet, ne? Ich meine, als der gekommen ist, haben wir gedacht, das ist hier, der wird einer der besten Spieler auf seiner Position werden, so in etwa, in ein paar Jahren. Das kann er ja maybe noch werden, aber eigentlich. Weiß nicht. Auch nicht, auch ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, alles in allem.
Wenn er mal schafft, fit zu bleiben, sehe ich den trotzdem über Jahre als festen Stammspieler auf der Position.
Ja.
Ja, ich glaub, wenn wirklich ein Odogi in Topform ist, trotzdem einer der 20 besten Linksverteidiger weltweit.
Boah,
Also
ja.
vielleicht. Also es gibt, also wenn man sich überlegt, so wirklich so Odogi in der Prime quasi unter Ange, das war schon gut. Ich meine, 20, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob die Bandbreite stimmt. Ich dachte mir halt, so viele herausragend gute Linksverteidiger gibt es gar
Ich weiß
nicht.
auch nicht, das kann sein, ja.
So, es gibt Nuno Mendes und dann gibt es einen Abfall von irgendwie so 80% nach unten. Aber Nuno Mendes ist halt auch einfach. Also Nuno Mendes hat legit einen Call, der ist ja so jung noch. Wenn der seine Karriere über fit bleibt, dann kannst du bei Nuno Mendes hinten raus sogar sagen, ob das der beste Außenverteidiger aller Zeiten ist. Also so gut ist der. Aber anderes Thema. Keine Ahnung, also Udogie ist ein guter Spieler, der, wenn er fit bleibt, definitiv gehalten werden sollte. Aber man kann natürlich drüber nachdenken, ob man, wenn da irgendwie ein Angebot für 50 Millionen reinflattert oder so, ob man den nicht abgibt. Und es gab ja auch diese krasse Aussage von De Zerbi, dass nach dem Spiel oder so, dass es gerade so 10, 11, 12 Spieler gibt im Kader, die gut genug sind.
Ja, stimmt.
Ich weiß nicht, ob er da auch die ganzen verletzten Spieler rausgerechnet hat, aber wollen wir einfach mal im Schnelldurchlauf machen, wer diese 10 Spieler sein könnten?
Die gut genug sind oder nicht gut genug sind? Wie war das jetzt?
Die gut genug
Ach, die
sind.
gut genug sind.
Ich fande wen?
Handel wen, ja.
Würde ich auch davon ausgehen, dass er bleibt aktuell.
Ja.
Romero ist, denke ich, ziemlich sicher weg.
Mal gucken, wenn Senesi jetzt kommt, vielleicht hat er da seinen argentinischen Freund, dann geht's ihm zu gut.
Alter, Romero hat wirklich dieser Trip nach Argentinien, und mir kann kein Mensch erzählen, dass es geplant war, dass er zum Spiel gegen Everton wieder da ist. Not in a million years. Der hat einfach quasi entschieden, dass er als Mannschaftskapitän sein Team, sein Verein im wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte einfach abandoned. Das ist so unter aller Sau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bleibt. Ich sehe das nicht.
Überraschend wäre es auf jeden Fall,
Und
würde ich auch sagen. Ist vielleicht auch besser,
wie
sich zu
gesagt,
trennen.
ist. Ja, also er kann ein herausragender Innenverteidiger
Das ist
sein. Im
Hektar.
Spielaufbau gibt's keine drei besseren Innenverteidiger weltweit. Aber er manchmal so lustlos. Und der ist halt jetzt auch schon ein ganzes Stück da.
Das
Also der
stimmt.
ist seit 5 Jahren bei Tottenham. Und es war ganz lange immer so diese Diskussion, ob er ein besserer Innenverteidiger ist als Vertonghen und Alderweireld. Wenn du jetzt einfach nur mal drauf guckst, auf die Konstanz der Leistungen, und das, was sie auch auf Soft-Faktoren der Mannschaft und dem Verein gegeben haben, dann ist er halt nicht mal auf dem Level von den beiden. Das ist so, das Potenzial ist natürlich größer. Also, und situativ ist er auch besser, aber wenn er das nicht konstant abspult und dann immer wieder seine irgendwie Aussetzer hat, ich meine jetzt nicht unbedingt auf dem Spielfeld, sondern auch das, aber halt so, wie gesagt, ich fand das so krass, also diese Entscheidung da von Argentinien zu seinem Boyhood Club zu fliegen. Crazy.
Was sagst du dazu, Janis? Verteidige deinen Lieblingsspieler.
Ja, alle Mediengerüchte waren natürlich gelogen. Er hatte immer vor, zurückzukehren zum Spiel. Er wollte nie in Argentinien bleiben.
War er denn
Nee,
jetzt eigentlich
keine.
zurück, oder? Ich hab das gar nicht
Ja.
mitbekommen. Ach so.
Ich
Also er war
meine
dann im
schon.
Stadion oder was? Ich weiß es
Nee.
gar nicht. Nee.
Doch, doch, war er.
Ach doch, war er. Okay, alles klar.
Also ich glaube auch, dass er vorhat, in Argentinien zu bleiben. Aber der wird so unfassbar kochen unter De Zerbi. Ich muss das sehen. Vor allem, weil City jetzt noch Porro haben will, da müsste man schon extrem nachlegen, um das progressive Passspiel von beiden hinten zu ersetzen. Ich will Romero unter De Zerbi sehen. Und wenn wir darüber reden, Spieler, die lustlos sind, dann können wir auch Van de Ven wegschicken. Der hatte ja gar
Ja, Van
keinen
de
Bock
Ven
mehr
war da auch zwischenzeitlich, sah es auch schlimm aus, das stimmt.
unter
Das
Frank und
stimmt.
Tudor.
Ja,
Der
gut, aber hatten wir Bock unter Frank?
Nee,
Nein,
aber vom Spieler
aber
forderst du das denn ja schon.
der hat so
Ja.
scheiße und lustlos gespielt. Der hat
Das stimmt.
irgendwelche komischen Interviews gegeben, wo er immer suggeriert hat, dass er weg will. Und jetzt fühlt er sich wieder wohl
Jo.
unter De Zerbi und will plötzlich doch bleiben und alles ist toll. Und ich will jetzt nicht andere Spieler runtermachen, nur um Romero zu verteidigen, aber ich würde ihn einfach gern mal sehen unter De Zerbi.
Das würde schon sehr gut passen, das stimmt. Das
Ja,
stimmt.
das steht außer Frage. Und es ist übrigens gar keine Option, dass du Porro und Romero in einem Transferfenster abgibst. Dann kannst du progressiv ja die Mannschaft zumachen.
Das
Weil
Porro mal.
Senesi.
Achso, sorry, rede weiter.
Also, ich wollte nur noch sagen, Senesi wird ja kein Starter sein. Das ist linker Innenverteidiger. In dem Moment, in dem Van de Ven bleibt, wird er nicht jedes Spiel machen. Also, vielleicht Van de Ven mal als Linksverteidiger. Aber
Das ist eine krasse Tiefe. Auf jeden Fall.
ja.
Dass Porro irgendwann mal bei City landet, ist auch eigentlich, ne? War ja so vorgeschrieben. Wenn das jetzt auch so kommt, aber ich meine.
Ich meine, er war ja schon bei City.
Ich weiß, aber dass er dann nochmal zurückkehrt und da nochmal spielen wird, ist
Ja.
irgendwie, finde ich, so. Stand doch immer schon in Sternen, oder? War doch
Ich
immer
würde ihn
schon
oft.
klar.
Ich würde ihn einfach unter allen Bedingungen halten, so. Der hat lang genug noch Vertrag, glaube ich. Ich gucke nach, bis 2028. Ich würde ihn diese Saison halten und versuchen, mit ihm zu verlängern. Du wirst keinen Rechtsverteidiger finden, der ansatzweise auf seinem Niveau ist.
Nee, das denke ich auch. Also haben wir jetzt schon drei. Van de Ven, Romero und Porro.
Genau, Danso würde ich mit reinnehmen, also als Kaderspieler.
Oh, ja.
Ich finde Spence als Rechtsverteidiger Backup auch gut. Das ist jetzt keine Top-Qualität, aber
Ich
am Ende
frage mich,
des Tages ausreichend.
ja, ob die Serbi die meint, ob der Spence meint. Naja, wer weiß, ne?
Maybe. Dann Bentancur. Jemand mitgezählt? Ich erzähle nochmal
Sechs,
nach.
glaube
1,
ich.
2, 3, 4, 5, 6. Bentancur. Ich nehme an, er meint Madison.
Palinja?
Ja, 7, 8.
Ich glaube, seine Palinja-Liebe ist Bluff. Ich traue dem Braten wirklich nicht. Aber der hat noch
Ich auch nicht.
das Beste aus ihm rausgeholt, indem er ihm, habe ich schon mal angesprochen,
Sag mal,
mit Ball aus
ja,
dem
so.
Mittelfeldzentrum rausgeholt hat, aber ich traue dem Ganzen nicht, dass Palinja ein De Zerbi-Spieler ist.
Haben wir eigentlich bei Überraschung eben Palinja gesagt?
Ja, nee, aber das ist auch nicht überraschend. Also der war halt einfach, der war einfach die Hälfte, das ist auch gottlos scheiße.
Naja,
Und
ich
hat ein
weiß
paar
nicht.
Klatschtore
Ja,
geschossen.
viele, aber eigentlich war das doch der, unser, also ich finde, ihr habt ja so eine Agenda gegen den. Aber ich meine, wenn es ein Spieler, der elementar wichtigste Spieler war, dann war es ja eigentlich er. Alles in allem.
Also, ich meine, hinten raus ja, aber so, keine Ahnung, die Saison gibt, er hat halt auch mehr Spiele als 7.
Ja gut, aber finde die anderen Spieler wirst du auch nicht viel mehr finden. Die haben auch vielleicht maximal die anderen, die wir genannt haben, 10 gute Spiele gemacht.
Nee, mein Kudos hat irgendwie 25 gute gemacht.
So viele Spiele hat Cooles gespielt, echt.
19 in der Liga.
Gut, aber ich glaube, Palinja muss schon, oder ich glaube, viele Leute hätten Palinja hier gesagt, in der Kategorie, um da nochmal zurückzugehen. Fällt mir gerade
Also
auf.
ich glaube, es gibt viele Leute, die ihn als Transfer der Saison nennen. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die ihn als Spieler der Saison nennen. Aber wie gesagt, ich bin sehr, 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 sehr dankbar für diesen letzten Stretch. Aber ich weigere mich, ihn als Spieler der Saison zu bezeichnen, weil dafür war er einfach viel zu häufig, viel zu schlecht. Und das liegt auch nicht, also wenn De Zerbi jetzt die komplette Saison gecoacht hätte und Thomas Frank nach dem ersten Spieltag entlassen hätte, ich glaube, dann würde ich da auch anders drüber reden. Weil ich der Meinung bin, dass dieses Mittelfeld einfach so extrem unter Thomas Frank gelitten hat. Aber so keine Ahnung, ich finde João Palhinha im Kader in der Theorie zu haben, es fällt für mich in eine ähnliche Richtung wie Gallagher.
Ja, da finde ich Palinja
So.
aber schon, hat mir 10 Mal mehr gezeigt diese Saison als Gallagher.
Ja, ich will nur primär darauf hinaus, als Kaderspieler in Isolation finde ich Palin ja nicht so schlecht. Der hat seine Qualitäten, aber also mir kann doch kein Mensch erzählen, dass De Zerbi nächstes Jahr mit Palinha als Stammspieler plant.
Ich weiß nicht, so ein absolutes Zweikampfmonster, das dann auch in der Lage ist, in wichtigen Momenten auch mal ein Tor zu schießen.
Ja, De Zerbi Fußballaufbau war doch immer eine Doppelsechs, die eng beieinander spielt, die Bälle von den Innenverteidigern bekommt, zusammen kombiniert und einen Pass nach vorne spielt. Und da kannst du doch keinen Stammspieler haben, den du aus dem Mittelfeld rausnehmen musst, damit der nicht komplett negativ
Ich
auffällt.
meine, du
Das wird
kannst
er
ihm
doch
ja
nicht
auch ganz
machen.
einfache Pässe nach vorne geben.
Oder kann er nichts mehr im Rücken zum Gegnern machen. Es ist so, und Bentancur ist für mich halt wahrscheinlich der Spieler, der Stand jetzt erstmal im Mittelfeld gesetzt ist für die nächste Saison. Und also, wenn wir in die nächste Saison gehen mit Stamm-Mittelfeld Palhinha Bentancur, dann haben wir wieder ganz, ganz viel falsch gemacht.
Ja, das würde
Also
mir auch nicht gefallen, also.
ich wehre mich nicht gegen eine João Palhinha Verpflichtung, wenn ein progressiver Mittelfeldspieler kommt, der nicht 17 Jahre alt ist außer es ist Case mit. und bei dem ich, der halt, also wenn ein Stammspieler ready, also jemand, ein Spieler kommt, der für die Startelf geplant ist, ein progressiver Mittelfeldspieler, der gut genug ist, dann wehre ich mich nicht gegen eine Palinia-Verpflichtung, weil ich ihn als Typen, da glaube ich, kann man gar nichts dagegen sagen, und als Kader-Asset finde ich ihn okay. Aber ist halt für mich, wenn mich jetzt, ist halt mit, wenn du da aktuell halt Saar, Gallagher, Palinia hast, das sind halt Minimum einer zu viel. Und deswegen, ja, keine Ahnung, ich bin mir da auch nicht so sicher, dass man jetzt die Kaufoption nicht gezogen hat. Das war von mir, war aber, das finde ich jetzt kein klares Indiz, weil es war klar, dass man nicht die volle Summe zahlen will. Mhm. Aber die Tatsache, dass jetzt, dass wohl die Verhandlungen mit Sporting auch relativ weit sind bei ihm, auch wenn er sagt, dass die Prio ist wohl Tottenham. Irgendwie sind diese Meldungen bezüglich Palinia sind ziemlich ruhig. Und ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass De Zerbi absolut das Richtige gemacht hat, die ganze Zeit in der Kommunikation, die Spieler aufgebaut hat und gesagt hat, hey, ihr könnt so viel mehr etc. etc. Aber innerlich, der wird bei manchen Spielern denken, so, die will ich eigentlich nicht haben. So, ich finde, ein ähnliches Ding ist wahrscheinlich Richarlison. So, ich sehe nicht, wie Richarlison, also können wir ja weitermachen, Richarlison wird keiner dieser Spieler sein.
Nee, das glaube ich auch
die
nicht.
Die gut genug
sind. Richtig.
So, auch ihm bin ich dankbar für Klatschtore. Und ich mag ihn irgendwie auch so als Person.
Ja, klar.
Aber es ist jetzt auch mal dann. Es ist einfach dann mit Richarlison. Es waren jetzt 4 Jahre Tottenham und es reicht.
Ja, das denke ich auch. Obwohl er ein super Typ ist.
Sonst zählen wir nochmal durch.
Wann sind wir bei 7 oder so?
Van de Ven, Romero, Danso, die würde ich klar setzen, Porro,
ja.
Bentancur. Ich denke, das sind die 5, wo er sagt, die sind gut genug. Danso vielleicht nicht als Startelf-Spieler, aber die sind gut genug. Danach wird es halt irgendwie schon schwieriger. Ich würde Madison mit reinnehmen.
Madison mit Sicherheit. So, hat ja auch gespielt dann noch.
So,
ja.
Ja, du hast ja in jeder Sekunde, in der Madison gespielt hat, gesehen, dass er der technisch beste Spieler auf dem Platz ist.
Mhm.
Also es, der war halt nur nicht mal ansatzweise auf normalem Fitnessniveau, aber dann hast du ihn noch. Und dann ist halt die Frage, was er von den ganzen verletzten Spielern die mitmeint. Aber ich, Xavi Simmons würde er definitiv behalten wollen. Kulusevski hat ja schon gesagt, das wäre ein Keyplayer für ihn.
Mhm.
Kudos wäre ein Keyplayer für ihn. Und
dann hört's auf.
Ich würde davon ausgehen, dass Odo Bär eigentlich auch eine gute Rolle unter ihm spielen könnte. Aber es gibt ganz, ganz viele Fragezeichen hinter ganz, ganz vielen Spielern. Ich zähle mal ein paar einfach nur auf. Also Richarlison haben wir schon genannt. Solanke ist für mich ein Fragezeichen. Mathis Tell ist für mich ein ganz großes Fragezeichen. Weil jetzt hat er seinen Stretch bekommen und er ist wirklich zum jetzigen Zeitpunkt so krass eindimensional.
Tell ist auch ein bisschen Enttäuschung der Saison, oder? Kann man auch nennen.
Ich finde, dafür
sind andere
einfach...
Schade.
Ich auch. Ich habe auch so viel mehr erwartet.
Ja.
Aber er ist deutlich langsamer, als ich das in Erinnerung oder halt irgendwie bei Bayern immer gesehen habe. Und für mich hat er halt Stand jetzt nur 2 Eigenschaften, die gut sind. That being said, die sind quasi Elite. Seine Flanken sind herausragend. Und quasi linker Halbraum vorm Strafraum. Punkt. Das sind die beiden Sachen, in denen er richtig, richtig gut ist. Er ist nicht wirklich gut mit dem Rücken zu Gegenspielern. Er ist nicht gut im 1 gegen 1. Er versucht viel und ihm bin ich sehr dankbar, dass er zumindest versucht hat, was zu kreieren. Aber er hat ein großes, großes Fragezeichen hinter ihm. Ich glaube, also ich sehe auch keine klare Position für ihn jetzt überhaupt. Weil so eigentlich diese, um seine zwei besten, seine zwei großen Stärken ja, irgendwie ausspielen zu können, muss er linker Flügel spielen. Aber dafür fehlt ihm halt in anderen Sachen so viel. Als Mittelstürmer sehe ich ihn aktuell auch nicht. Und ich weiß beim besten Willen nicht, was mit Mathys Tel passiert, weil wenn man jetzt noch einen klaren, also einen richtig guten linken Flügel holt und Odobert dann wieder fit ist und Simmons dann irgendwann vielleicht auch mal wieder Fußball spielt, wie viel Spielzeit bekommt Mathys Tel dann wirklich? Ich glaube, das war einfach, er hatte halt keine andere Option. Es gab keine anderen Spieler. Mhm. So, ich glaube, dass er den Charakter hat, um sich weiterentwickeln zu können. Aber auch da, das braucht ganz, ganz krasses Coaching. Und ich weiß nicht, ob man die Geduld mit ihm haben wird.
Ja.
Dann, wie gesagt, wir haben über Saar schon gesprochen. Berrywall ist auch ein Fragezeichen. Ich meine, ein paar Spieler, die sind safe weg, wie gesagt, wie Kario Dragosin, not in a million years, ist der eingeplant.
Kann Dragosin ja endlich raus. Zu wo wollte er hin, Real wechseln?
Ja, safe.
Ich frage mich, was aus dem geworden wäre, wenn er damit zu Bayern gegangen wäre.
Genau das Gleiche. Ich glaube, dem fehlt so viel, um auf Elite-Level spielen zu können. Ich sehe den nur in einer guten Mannschaft als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette. Ich glaube, was anderes kannst du mit dem nicht machen. Ja. Und das heißt, es gibt halt einfach so Vicario, Kinski sind beide unsicher. Also Kinski würde ich jetzt nicht fest davon ausgehen, dass er Stammkeeper ist. Dragosin ist weg. Udogi auch ein gewisses Fragezeichen. Spence, mal gucken. Ich glaube schon, dass er einfach als Backup deshalb gut genug wäre. Palinja ist nicht klar. Bissouma ist eh weg. Berrywall ist ein Fragezeichen. Archie Gray bleibt safe. Gallagher wird einfach bleiben, weil was willst du mit ihm machen? Saar ist ein Fragezeichen. Dann hast du Simmons, Kulusevski und Odobert, von denen du nicht weißt, wann sie irgendwann wieder fit sind. Solanke, Richarlison, Tell, Kolomani,
alles ganz auch krasse Fragezeichen. Horrorkabinett, ey.
Du brauchst halt, also du hast zwei, klar, du hast die linke Verteidigung, wo jetzt Robertson kommt, wo eigentlich jemand kommen müssen. Das ist jetzt abgehakt, fair. Du hast das Mittelfeld immer noch als Riesenbaustelle und dann hast du wirklich, du hast ja nicht mal ein Fundament für die Offensive.
Nee, also Offensive ist für dich ganz schlimm.
Nur Kudos, auf den du dich wirklich verlassen kannst. Der Rest ist einfach komplett offen. Da wird ganz, 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 ganz viel Bewegung sein in diesem Sommer. Wir haben damals darüber geredet, wie viele Spieler weg sind, wenn wir absteigen. Gefühlt sind genauso viele Spieler weg, wenn wir drinbleiben.
Ja, aber dass ein großer Kaderumbruch stattfinden muss, das ist ja auch gut so. Also ich kann die auch alle nicht mehr sehen. Also viele.
Nee.
Und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Darum wird ganz spannend, was jetzt im Sommer so passiert. Und also man kann es auch wieder ganz schön versauen.
Ja. Also es ist ja weiterhin, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt der eine Sportdirektor, der jetzt gerade in Saudi-Arabien arbeitet, der davor bei Palace war? Freeman oder so?
Keine Ahnung.
Dougie Freeman?
Ja, habe ich auch genauso im Kopf. Dougie Freeman.
Friedman mit
Friedman.
D.
Friedman. Also der ist ja wohl, den versucht man zu überzeugen und bitte mach das, weil das ist der relevanteste, die relevanteste Neuverpflichtung,
jo, stimmt.
Kommen muss. Und wenn die Sebastian Kehl holen, dann marschiere ich zum Vereinsgelände. Also wirklich.
Ich habe einen sehr, sehr guten Dortmund-Freund. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ihr habt den auch kennengelernt, ja. Der hat erzählt lustige Geschichten von Kehl. Oder hat zuletzt lustige Geschichten von Kehl erzählt. Die auf jeden Fall Lust darauf machen, dass der bei uns im Verein landet. Ich glaube,
Es ist
dann
so
könnte es noch chaotischer werden
irgendwie.
als vorher.
Und es gibt einfach gar keinen Grund, warum man den holen sollte. So ist, ich weiß gar nicht, wo diese Gerüchte herkommen. Da würden mir ja irgendwie 20 andere Leute einfallen, wo ich sage, dann versuch doch erstmal die.
Das
Die
immer noch,
müssen ja nicht.
das ist immer noch der Mythos Sport, deutscher Sportdirektor. Da gibt es, glaube ich, immer noch so einen Mythos auf der Insel.
Ja, aber wie
Und
viele gute gibt's?
ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, da gibt es immer noch so einen Mythos und irgendwie hört sich das immer gut an.
Also der Mythos des Diamantenauges, Sven Mislintat hat, ist auch ganz krass gealtert.
Kann man das sagen.
Also Sebastian Kehl wäre wirklich so eine Farce. Und halt jemand wie Friedman, der halt Spieler wie Esse geholt hat, wie Olise, der weiß halt prinzipiell, was er tut. Das heißt nicht, dass das alles mega gut funktionieren wird mit ihm. Das ist natürlich dann auch nochmal ist ja auch ganz häufig so, wenn Sportdirektor aus einer, sagen wir mal, kleineren Mannschaft zu einer größeren wechselt und plötzlich nochmal ein anderes Budget hat, andere Möglichkeiten und manchmal scheitern die auch, aber es muss irgendjemanden geben, der nicht Sebastian Kehl heißt. Und wenn der Sportdirektor eingetütet ist, dann kann man auch aktiv eben dafür sorgen, dass man ja neue Spieler holt, die dann eben auch auf eine langfristige Vision, zu einer langfristigen Vision passen. Und da habe ich eben ganz, ganz große Bedenken, dass dann wieder vielleicht noch ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler kommt. So
Oh
ist.
ja, Goretzka.
Ja, keine Ahnung, als auch wenn das ein, nicht Goretzka, aber auch wenn es ein richtig guter Spieler wäre, Morgan Gibbs-White, so weiß ich jetzt auch nicht, so maybe so als Zehner, weil unsere Zehner ja alle tot sind, aber wenn der jetzt wieder als progressiver Mittelfeldspieler eingeplant ist, dann denke ich mir auch so, boah, weiß ich nicht. Auch wie gesagt, toller Spieler, aber nicht, meiner Meinung nach, nicht das richtige Profil. Und die ganzen Gerüchte, die man jetzt hört, und darauf, das sollte man nicht zu viel Wert legen, aber es sind ja auch schon wieder nur Premier League-Spieler. Und I'm done with that. Ich will nicht wieder ein Transferfenster haben, wo nur Leute aus der Premier League kommen.
Naja, die
Während
haben
der
es ja noch cool.
Folge. Ja, während der Folge kam jetzt noch aus Brasilien die Info, dass man konkrete Gespräche mit Savinho aufgenommen hat, Premier League-Spieler. Fabrizio hat es auch nochmal retweetet eben.
Ist auch so ein bisschen lame, ey.
Summerville hat man jetzt Gespräche mit seinen Agents aufgenommen und der Spieler wäre wohl offen. Und jetzt gerade vor 3 Minuten kam noch die schlechte Info, dass Real Madrid auch noch Pedro Porro auf der Liste hat. Also der ist heiß umworben.
Ja, zu Recht. Ist aber Summerville ist der falsche West Ham-Spieler.
Ist denn der
Wenn
Richtige?
man ist natürlich auch vielleicht nicht das perfekte Profil, aber falls es irgendeine Option gäbe, Matthäus van Lanschot zu holen, dann please. Please do it. Ja, also er ist viel zu gut für West Ham, das war in dieser Saison schon. Ja, deswegen. Also keine Ahnung. Bei West Ham kann man theoretisch über so drei Namen irgendwie nachdenken, die interessant wären. Matheus Fernandes wär ganz top, ganz, ganz groß auf der Liste. Summerville so als Kaderoption maybe, aber es wäre halt jetzt auch schon wieder so uninspiriert und ich hätte halt irgendwie gerne mal Bock, so ein bisschen zu fantasieren. Und so jetzt bei, wenn man Savinho und Summerville holt, dann hat man natürlich den Floor des eigenen Kaders massiv angehoben. Aber es wäre so uninspiriert, mit den beiden zu gehen.
Naja, wir werden es verfolgen.
Gut. Yes. Irgendwann wird auf jeden Fall nochmal eine Kaderfolge kommen. Wann? Who knows?
Wir haben jetzt gar nicht über die
Aber
größte Fußball-News der letzten Wochen gesprochen.
die wäre.
Die Meisterschaft von Jannis.
Ah, natürlich.
Ich
Die einzige
wollte
Meisterschaft, über die wir hier
das
freuen.
gleich, gleich am Anfang ansprechen und dann haben wir es vergessen. Herzlichen Glückwunsch nochmal
Kreisliga
an dieser
B,
Stelle.
danke. Kreisliga B,
Sehr, sehr gut.
Dortmund-Meister. Was Größeres gibt es nicht im Weltfußball.
Siehst du, also die Fußballsaison hatte nicht nur, jetzt okay, war nicht nur schlecht. Ein
Ey,
versöhnlicher Abschluss.
am Ende lief für mich alles top. Tottenham hält
Das
die
stimmt.
Klasse,
Mit
Arminia
Arminia
hält die
ja
Klasse,
auch. Fair
Schalke wird
enough.
Meister, ich werde mit Müssen Meister, alles wunderbar. Ich kann nicht meckern.
Tja, du
Und
hast keine Fußballfatigue.
wie geht's der Mannschaft, die du coachst?
Ja, das ist egal. Letztes
Das
Spiel war eine 15-7-Niederlage.
aber 7 Tore
Ey,
geschossen.
aber das ist
Ja, rede mal.
Offensivfußball, ne? Geil.
So ist jetzt das Mourinho-Meme einspielend, kannst dich dazu nicht äußern. Ja. Genau. Wie gesagt, die Kaderfolge wird irgendwann kommen. Ich brauche jetzt auch erstmal Abstand von diesem Verein, bisschen
Ja.
Nerven setteln und ich finde, bevor dann nicht der Sportdirektor geklärt ist, ist es auch irgendwie egal.
Ja.
Wie gesagt, so Senesi, Top-Transfer, brutal slow, by the way. Also den kannst du, Senesi und Vuskovic ist niemals eine Option in der Premier League. Aber prinzipiell ein guter Transfer für die Breite. Was danach noch passiert, das hängt natürlich auch total von diesen Abgängen ab. Und ich glaube, es macht für uns und für euch auch am meisten Sinn, wenn wir erstmal ein bisschen warten und dann vielleicht mal auf einzelne Transfers auch reagieren. Genau, aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es war jetzt, ich hatte so Angst davor, eine Folge zum Abstieg machen zu müssen und ich bin sehr dankbar, das nicht tun zu müssen. Dementsprechend war die Folge ja trotz des katastrophalen Jahres ja doch relativ positiv, weil man das jetzt alles irgendwie mit so einer Erleichterung betrachten kann.
Ja.
Genau. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns dann irgendwann wieder, wann auch immer.
Vielleicht eine Sache noch,
Und
auch danke an alle, die noch weiter zuhören. Und die trotz
ja,
der
sehr.
schlechten Leistung und so fragen, wo bleibt die neue Folge und so, macht mal wieder was. Ist natürlich auch ganz, ganz schön.
Das ist sogar, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz. Das ist nämlich ich finde es unfassbar schön, weil ich kann für mich einfach auch sagen, das war jetzt wirklich nicht meine, der Podcast war keine Priority mehr in meinem Leben quasi im letzten Jahr. Dafür ist auch zu viel dann halt auch privat noch passiert und so. Aber halt der Fußball hat auch wirklich wenig dafür getan, dass man Bock auf Podcast-Folgen hatte. Und es ist, wir haben ja jetzt nun keine unfassbar große Hörerschaft. Das ist mit der Nische Tottenham im deutschsprachigen Bereich halt bisschen schwierig, aber trotzdem, wir freuen uns über jeden Kommentar, irgendwie Spotify-Kommentar, den wir lesen. Jedes Mal, wenn irgendjemand uns irgendwie privat schreibt, wann die nächsten Folgen kommen. Das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön, dass man jetzt nach 4,5 Jahren, dass man diesen Podcast macht, da Leute immer noch zuhören und sich auf die neuen Folgen freuen. Das ist wirklich echt schön.
Ja.
Und ich bin dafür echt dankbar, dass wir euch quasi auch unterhalten können oder irgendwie Beistand leisten können oder was auch immer. Das ist weiterhin ein sehr, sehr schönes Gefühl.
100%.
Gut, dann hoffe ich, ihr habt noch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Genießt die warmen Tage, den Sommer, die WM, wenn
Die
ihr die
WM.
guckt. Und ja, wir hören uns irgendwann wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und Communio Spurs.